Lady Gaga's Poker Face am Samstag, 27. März 2010, in dem Jahr, wo Aroja das 20. Jubiläum feiert. Und einer, der hier sogar das 30. Jubiläum feiern kann, der ist heute zu Gast in der Sendung zum Kaffee.
Zum Kaffee.
Ich begrüße ganz herzlich hier im Studio der Bruno Jelk. Einen schönen guten Tag wünsche ich.
Tag wohl.
Ihr seid seit 30 Jahren Rettungschef bei einer Air Zermatt. 30 Jahre. Ich habe das Gefühl, das sei eine endlos lange Zeit. Wie habt ihr die Zeit erlebt als Rettungschef von einer Air Zermatt?
Ja, es war interessant gewesen. Man hat einmal angefangen mit dem Rettungswesen und die Jahre verlaufen einfach. Man hat eine Teamarbeit, man arbeitet zusammen und einen Satz nach dem anderen tut man erledigen und so geht die Zeit sehr schnell. Es ist kurzweilig.
Mhm. Es läuft also immer etwas langweilig und kann ganz sicher nicht. Einsätze habt ihr auch schon ganz einen Schuppen gehabt. Was ist vielleicht das, was so begeistert an dem Rettungswesen? Was ist das, was jeden Tag wieder sagt, darum mache ich es? Und zwar mit Begeisterung.
Also das Interessante und das Schöne ist, wenn man den Leuten helfen kann, wenn man sich ein Leben zurückbringen kann, man kann sie in eine Spitalpflege vielleicht oder bringen, das ist Motivation. Leichenberg ist keine Motivation, aber gehört natürlich dazu und Motivation ist schon, den Leuten zu helfen.
Wie geht man eben mit dem um? Sandra gehört ja auch dazu, wenn er es gerade gesagt hat.
Also Leichenberge ist leider eine Arbeit, die man machen muss. Die gehört zu dem Rettungswesen. Während dem Einsatz muss man konzentriert sein, wegen meistens sind sie irgendwo in einem schwierigen Ort. Man hat Gefahren, man hat Technik, die man muss erledigen muss. Und man bringt sie zurück. Und das Schwierige ist nachher, meistens kommen die Angehörigen, dann muss man mit denen zusammenkommen, man muss mit ihnen den Unfall durchgehen. Und das ist nicht immer so einfach. Und wir sind vielleicht in der Zeit nicht gerade so gut ausgebildet, für so mit Leuten umzugehen, aber mit der Zeit lernt man es ein bisschen und man muss einfach offen mit ihnen reden und das geht schon. Aber das Schwierige ist schon eben mit den Angehörigen. Und das andere ist, ich habe leider das Pech gehabt, 11 Bergführer zu bergen, die ich gut kennt habe. Und wie die gelegen sind, könnte ich noch jeder beschreiben und das bleibt vermutlich. Aber auch da muss man drüber wegkommen.
Mhm. Diesen Winter habt ihr viele von diesen aber weniger schönen Situationen gehabt?
Nein, im Winter haben wir jetzt Glück gehabt, weil wie jeder Einsatz bei Spaltenrettungen oder auch Matterhorn oder Bergumfällen haben wir die Leute alle lebend zurücknehmen und bis jetzt haben wir da riesen Glück gehabt.
Also fest Holz angreifen und hoffen, dass es weiter noch so geht. Wie ist das vielleicht jetzt gerade für alle so mit den Leuten, wenn man sagt, dieses Jahr ist alles eigentlich noch gut gegangen, hat man also, kann man auch sagen, dass die Leute da vernünftiger sind gekommen oder gibt es immer noch solche, wo man als Rettungschef sagt, verflixt, warum machen sie es immer wieder, warum informieren sie nicht mehr?
Also das, die Kategorie wird immer bleiben. Das wird so sein. Und heute wird schon extremer gegangen, extremere Sportarten. Und was ich ein bisschen Mühe habe, dass die Leute einfach planlos gegangen, vielfach nicht in sich informieren, das Wetter nicht berücksichtigen. Sie tun auch die Hütte warten, die gute Auskunft geben für die Touren und so. Tun sie ignorieren und lassen sich nicht informieren. Es gibt viele, die Pechunfälle sind, das muss man sehen. Es gibt viele Unfälle, die einfach jedem passieren können. Aber der Block, der einfach ein bisschen zu viel Risiko eingegangen ist noch zu gross.
Und was sagt ihr vielleicht jetzt gerade den Leuten, wenn ihr jetzt hier die Gelegenheit gar nicht so, was wäre euer Wunsch als Rettungschef von Air Zermatt?
Also, die Leute sollten sich einmal, bevor sie eine Tour machen, einmal daheim sich erkundigen. Ist das Verhältnis gut? Ist das Wetter gut? Ist das, das kann man daheim machen. Da braucht man noch gar nicht zu reisen. Vielleicht die, die von weit her kommen und 14 Tage Ferien planen, ist das vielleicht etwas anderes. Aber wenn sie am Ort sind, sich informieren lassen, sei es bei den einheimischen Organisationen, bei den Bergführern oder bei den Hüttenwarten, ist das Verhältnis gut. Und wenn das Verhältnis und das Wetter halt schlecht ist, den Mut haben, halt die Tour zu ziehen, vielleicht eine andere Tour zu machen. Und Berge sind ja überall, man kann immer etwas machen, aber man sollte sich einfach besser anpassen. Und das sollte noch besser kommen. Das Problem ist vielleicht mit Leuten wie hier, heute internationales Publikum, die von allen Ländern kommen und vielleicht ist halt hier und da noch die Sprache ein Problem, dass sie sich fast sprachlich nicht informieren können. Und der andere Punkt, den ich auch sehe, ist, die Leute, die von weit her kommen, machen grosse Reisen. Und dann wird einfach geplant gemacht. Im Computer wird geplant gemacht, was sie alles machen jeden Tag. Und dann kommt halt etwas dazwischen. Und dann wird halt das Risiko ein bisschen angeschraubt. Das sind ja so die Probleme, die man jetzt feststellt.
Planen machen kann man also ganz sicher nicht, wenn man in Bergen will. Da spielt nämlich ganz viele andere Sachen eine Rolle, die man beachten und auch jeden Tag neu einschätzen. Plan machen könnt auch ihr in eurem Job nicht. Jeder Tag ist anders, jeder Tag ist neu. Wir wollen ein bisschen zurückschauen auf die 30 Jahre mit euch zusammen in dieser Halbstunde hier. Zuerst aber ein bisschen Musik von Mika.
Zum Kaffee.
Vom Hirtenbub zum Lebensretter. Das sieht man auf der Homepage von Bruno Jelke, wenn man sich draufklickt. Und das wollen wir natürlich genauer wissen. Der Bruno Jelke, Rettungschef von RC Zermatt, er ist heute zu Gast in der Sendung zum Kaffee. Vom Hirtenbub, wo ihr seid, im Kanton Freiburg, seid ihr aufgewachsen. Wie ist das genau gegangen? Wie habt ihr eure Kinder, die Kindheit erlebt?
Also in der Jugendzeit waren wir so ein bisschen Nomaden gewesen. Wir haben viermal gezügelt im Jahr, vom Tal in die Voralpen, auf die Hochalpen und das Ganze wieder retour, haben wir natürlich viermal gezügelt. Dann ist natürlich ein kleines Dorf, wenig Arbeit und irgendwann muss man natürlich, wenn man aufwächst, an so einem Ort auf Arbeit schauen. Und weil es da nichts rum war, keine Arbeit, die mir eigentlich auch gepasst hat, als Hirte hätten wir auch noch gepasst, aber das hat der Bruder weiter gemacht und der ist Grenzwacht gekommen. Den habe ich einmal als Inserat gesehen, habe auch einen gekannt, der bei Grenzwacht war und da habe ich mich da zur Grenzwacht gemeldet, bin da dazugekommen, bin nachher 6 Jahre im Gross St. Bernard und nachher ist ein Posten frei gekommen in Zermatt, da habe ich da gemeldet und bin dann 1972 auf das Zermatt gekommen und da geblieben.
Wie habt ihr das also am Anfang erlebt? Zermatt ist ja schon ein bisschen eine eigene Welt, wenn man das so sieht. Wie war das, wenn ihr da seid?
Ja, das ist sicher eine eigene Welt, Zermatt. Aber meine Devise ist einfach, wenn ich in ein fremdes Ort gegangen bin, ist es an mir, sich anzupassen an die Gegebenheit, an das Ort und sicher nicht umgekehrt. Und das habe ich versucht zu machen und ich bin sehr gut aufgegangen, bin sehr gut unterstützt auf alle Seiten und ich habe da null Probleme gehabt.
Kann man also sagen, Zermatt ist heute wie Heimat?
Ja, das ist ja so. Die Familie ist dort aufgewachsen, die Kinder sind dort aufgewachsen und wir wohnen jetzt da und das ist meine Heimat, ja.
Die Grenzwacht war ja das, was eigentlich auch auf Zermatt gebrungen hat. Wie kommt man nachher zur Bergrettung?
Also ich habe bei der Grenzwacht die technische Ausbildung gemacht, wie ich jetzt Bergführer- und Skilehrerprüfe gemacht habe, habe ich die ganzen Kurse gemacht. Und als ich da immer an Schur war, bei diesen Grenzwacht-internen Kursen, habe ich die zivilen Kurse besucht. Das heisst auch die Rettungskurse. Und da ist der damalige Rettungschef, der Ron Arnold, der nachher tragisch verunglückt ist, ist da der technische Leiter gewesen. Und wenn ich auf Zermatt gekommen bin, hat er mir gefragt, ob ich im Rettungsteam würde mithelfen. Und das habe ich natürlich gemacht. Und nach dem tragischen Unfall bin ich angefragt, ob ich das Amt als Rettungschef übernehmen würde. Da habe ich natürlich eine Bewilligung gebraucht, zuerst von der Grenzwacht gehört, ob das möglich ist mit dem Beruf zusammen. Das habe ich bewilligt und dann habe ich einmal gesagt, dann mache ich es einmal ein Jahr. Und mittlerweile sind es eben 30.
Hättet ihr das je gedacht, wenn ihr angefangen habt, dass das einmal 30 Jahre gibt?
Nein, das hat man gar nicht gedacht. Wenn ich auf Zermatt gekommen bin, habe ich nie gedacht, dass ich Rettungschef in Zermatt werde kommen. Das ist viele Zufälle. Und nachher, als ich 30 Jahre mache, das hat man nicht gedacht. Oder? Das ist ja viele Zufälle, die da zusammen gespielt haben.
3'000 Rettungseinsätze rund habt ihr bis jetzt gemacht im Gelände. 2'000 waren es sonst. Wahnsinnige Zahlen. Könnt ihr nur an einen ersten Einsatz erinnern, den ihr hattet?
Ja, der erste Einsatz kann mich gut erinnern. Das war im Juni, als ich angefangen habe. Und der erste Einsatz war schon in der Matterhorn-Nordwand, wo 2 nicht zurückgekommen sind, wie sie die suchen. Haben die Einsatz zuerst nicht gefunden, nur an Anfang mal einen Rucksack. Und schlussendlich, mit langem Suchen, haben wir den in der Nordwand am Wandfuß gefunden und den in der Südwand am Wandfuß. Und wir wissen nicht, was da genau passiert ist. Die waren auf dem Gipfel und irgendetwas ist da, passiert, genau, hat man nie herausgefunden, aber es war gerade ein happiger Einsatz, gerade in der Matterhorn-Nordwand.
Und jetzt, wenn man so zurückdenkt an das, nehmen wir das heute, ging das alles viel ringer oder sagt man da schon, nein, ich habe eigentlich schon da alles recht gemacht, das ist eigentlich wirklich gut gegangen?
Nein, das ist nicht möglich, dass man von Anfang an alles recht macht. Man tut's, natürlich ist es immer ein Team. Und wir haben den Pilot, wir haben den Arzt und den Bergretter und den Flughelfer. Und nachher tut man nach dem Einsatz immer gegenseitig absprechen, ist alles gut gewesen, man muss etwas anderes machen, man muss es besser machen. Und so tut man sich laufend verbessern. Und am Anfang alles richtig machen, das ist nicht möglich. Man tut natürlich versuchen, alles so gut als möglich zu erledigen, dass man eben die Leute lebend kann zurückbringen und ohne zusätzliche Verletzungen kann zurücknehmen kann.
Ich kann mir vorstellen, das erste Mal, wenn der Alarm geht, ist man wahrscheinlich mega nervös. Seid ihr heute noch nervös oder regt man einfach aus, wenn es geht? Und wenn der Funkspruch kommt?
Gut, ich kann sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der sofort nervös kommt, von mir so. Man ist natürlich... Man muss mit Überraschungen rechnen. Am Anfang, wenn ich mich erinnere, war immer das Problem, wie sieht es am Unfallort aus? Was trifft man an? Heute ist das ein bisschen einfacher, wegen vielen Anrufen kommen mit dem Handy, und dann weiss man den Ort, man weiss vielleicht sogar das Wetter, man weiss vielleicht sogar Verletzungsmuster. Und dann kann man sich besser vorbereiten an einen Unfallort. Dazu mal, wenn ich angefangen habe, ist irgendwo eine Meldung gekommen. Vom Alpinist auf einmal der Alarm viel später, wenn er also passiert ist. Heute kommt er eine Minute später. Und dann hat man nie gewusst, was man antrifft. Und dann hat man halt hier und da eine Überraschung erlebt, wo man sich anpassen kurzfristig. Das ist nicht anders gegangen.
Ihr habt schon viel erlebt, sicher deren Rettungseinsätze, die schöner sind, deren, die weniger schön sind. Wir schauen zusammen nochmal zurück. Zuerst aber Musik. Musik aus der Schweiz, der Blick und Rosalie. Jetzt geht es aber nicht weiter mit der Rosalie, sondern mit dem Bruno Jelk.
Zum Kaffee.
Der Bruno Jelk ist seit 30 Jahren Rettungschef von der Air Zermatt. Rund 3'000 Rettungseinsätze im Gelände und 2'000 andere Einsätze hat er bis jetzt schon gehabt. Eine Zahl, die ja davon spricht, dass er schon eine Haufen Erfahrungen gesammelt hat. Und ich kann mir vorstellen, vom ersten Einsatz bis jetzt, seinen Einsatz, den er jetzt hat, da gibt es schon riesen Unterschiede, oder?
Also bei den Einsätzen gibt es riesen Unterschiede. Es gibt praktisch keinen Einsatz gleich wie der andere. Mhm. Meistens ist das Gelände, das eine Rolle spielt. Es ist das Wetter, das eine Rolle spielt. Es ist die Verletzungen, die anders sind. Es gibt verschiedene Rettungsmethoden. Also ich kann in einem Gletscherspalt sein, ich kann in einer Nordwand sein, ich kann in einem Felsen sein, ich kann in einem Gröll sein. Oder in der Lawine. Es ist immer eine neue Herausforderung und man muss sich immer an dem anpassen.
Habt ihr schon mal einen Fall gehabt? Kann man sagen, der ist jetzt ziemlich gleich gewesen. Der habe ich schon mal gesehen. Oder gibt es das gar nicht?
Ich glaube nicht, dass das gibt. Es gibt vielleicht gleichliche Umfälle, wie Unverletzte in einem Gletscherspalt ziehen, die nicht eingeklemmt sind. Dann tut man das Treibchen aufstellen, ein Retter geht in den Spalt und tut anheben und kommt raus. Das kann man sagen, dass das etwas ähnlich ist. Aber das Gelände ist mir einfach ganz sicher nicht mehr, immer gleich. Das ist einfach so. Die Rettungswesen ist einfach immer, jeder Unfall ist anders.
Und das macht es eigentlich auch spannend, nehme ich jetzt mal an. Wie ist es vielleicht vom Material her? Ich kann mir vorstellen, wenn ihr da 1980 zum ersten Mal ausgerichtet in den Titel geht. Das Material sieht wahrscheinlich überhaupt nicht mehr gleich aus, oder doch?
Nein, die ganze Entwicklung hat sich unheimlich verändert. Und erstens ist einmal, die Sportarten haben sich auch geändert. Das ist der extreme Klettersport gekommen. Es gibt heute keine Wand, ob sie überhängend ist oder senkrecht wird bestiegen. Dann ist der Canoning-Sport gekommen, dann ist das Gleitschirm gekommen, also Gleitschirmunfälle in Bäumen, in Kabel oder sonst im schwierigen Gelände. Und natürlich hat man sich da immer anpassen mit Material und mit Technik. Auch bei Gletscherspalten zum Beispiel hat man da zumal mit Flaschenzug da. Das ist so ein Hauruck-System und das ist einfach gegangen, ein, als um Spalt zu ziehen. Ob er dann noch zusätzlich Verletzungen zugezogen hat oder nicht, ist nicht möglich gewesen zu vermeiden. Heute hat man das Treibchen, das man aufstellt und dann kommen die wie man Lift, kommen die an die Oberfläche. Der Arzt wird heute zum Unfall gebracht. Früher ist eher der Verunfallte zum Arzt gebracht. Heute ist der Arzt beim Unfall. Also es hat sich unheimlich entwickelt und wird sich immer noch entwickeln. Es wird immer noch neue Geräte und bessere Geräte und einfachere Geräte. Die Devise ist natürlich zwei. Eins ist, der Verletzte schon ins Bergen, dass er nicht noch mehr Schaden zufügt, wie er schon gehabt hat. Und die Sicherheit von der Retter so hoch als möglich zu schrauben. Das sind eigentlich die zwei Grundideen, die man hat im Rettungswesen.
Ihr selber habt es gerade angesprochen. Sich selber muss man natürlich auch schauen, dass man nicht sich in Gefahr bringt. Und das Rettungsteam, hat es das bei euch schon gegeben, dass er selber auch schon mal in kritische Situationen sich beim Retten?
Das gibt es. Ich bin mal in Steinschlag gekommen und mal ist Heli abgestürzt. Das sind immer so Situationen, die überraschend sind. Wir können jetzt nicht sagen, dass wir einmal zu viel Risiko eingegangen sind. Wir sind sicher Risiko eingegangen, gerade wenn es so schlecht Wetter ist und Fuss. Aber die Zwischenfälle, die wir hier gehabt, sei es mit Steinschlagunfall oder sonst Sachen, war immer bei normalen Rettungen, weil einfach etwas dazwischen gekommen ist. Und ich glaube, das gibt es fast in allen Berufen, dass irgendwo eine Gefahr ist, die halt unerhofft einmal eintrifft. Und mit dem muss man leben.
Wie hat der Frichter auch selber den Ausgleich holen? Geht man dann helfen, geht ihr in die Natur, in die Berge? Ihr seid genau dann, wenn ihr arbeitet in den Bergen, in der Natur. Geht man dann selber auch noch zu Bergen? Oder seid ihr denen, der sagt, nein, in meiner Freizeit muss ich den Kopf ganz lüften und sonst etwas machen?
Nein, man muss zu Berge gehen, oder? Wenn man selber nicht in die Berge geht und selber nicht im Gelände ist, dann hat man irgendwie auf einmal ein Problem. Man ist nicht mehr gewachsen im Ganzen. Das braucht man als Training. Und wenn einer, der nie zu Berge ist, kann sich im Rettungswesen vermutlich nicht halten, weil er dort mal die Erfahrung nicht mehr hat. Gerade bei schlechtem Wetter oder bei schlechten Verhältnissen muss man sich halt können bewegen in dem Gelände. Und dann muss man zu Berge gehen, man muss trainieren. Wie jede andere Sportart muss man das auch trainieren. Sonst ist man mal weg vom Fenster. Und das kann es natürlich nicht sein.
Zum Kaffee.
Es ist kurz nach der halben. Wir kommen schon zum letzten Teil vom Zum Kaffee. Heute mit dem Bruno Jelk, seit 30 Jahren Rettungschef bei der R. Zermatt. Ganz wichtig kann ich mir vorstellen, bei irgendeinem Einsatz, den man hat, bei einem Rettungseinsatz, ist wahrscheinlich das Team. Wie fest schaut ihr darauf, dass das Team da funktioniert und dass alle Leute wissen, was sie zu tun haben?
Also das Team ist vermutlich das Wichtigste. Wegen alleinig macht man null und nichts. Das ist bei der Flugrettung ist es so, der Pilot ist ja der Kapitän, der befiehlt, was möglich ist, und die Technik tut man mit ihm absprechen und er entscheidet schlussendlich, das geht und das geht nicht oder ich kann das machen oder das nicht. Das ist einfach mal, im Prinzip ist der Arzt, der medizinisch entscheidet, was läuft, der Pilot, was fliegerisch entscheidet, was läuft, der Retter tut Technik analysieren, was ist möglich, spricht sie nachher mit dem Pilot ab und dann funktioniert. Ohne Team geht null. Dann tut man nachher jeden Einsatz noch besprechen, ist alles gut gewesen, hätte man vielleicht etwas besser machen sollen, hätte man ein Risiko gehabt oder nicht. Und wenn man zu Fuß ausrückt, gibt es einen, der einfach den Karren zieht, wie man sagt, und die anderen tut man sich einteilen. Und wir haben ja so gute Leute, 12 Bergführer, die voll ausgebildet sind. Wichtig ist, dass einer die Arbeiten zuteilt und dann weiss jeder, was er muss machen und im Team entscheiden, nie allein etwas entscheiden.
Jetzt, bevor dass ihr ausrückt, habt ihr einen riesigen Fragenkatalog, was sich da in den letzten 30 Jahren angesammelt hat. Wie geht ihr da genau vor?
Das Problem ist ja bei Vermissmeldungen. Bei Vermissmeldungen, da tut irgendeine Person etwas melden und dann muss man natürlich analysieren, rücken wir aus oder rücken wir nicht aus. Und wenn ich angefangen habe, hat man einfach einmal ein paar Fragen gestellt und wenn man dann unterwegs war, hat man gemerkt, jetzt hätte ich noch diese Frage und noch diese Frage und das hat man vergessen. Die Möglichkeit nicht mehr gehabt und dann ist man halt hier und da in Leerlauf gelaufen. Jetzt habe ich mir mittlerweile einen Fragebogen immer zusammengestellt, der wird jetzt so im ganzen Wallis gebraucht. Korrigiert natürlich und anpasst. Es gibt auf einmal Einheimische, die das Problem haben, oder Gäste. Es gibt auf einmal zwei verschiedene Blöcke. Und dann kommt es darunter, sein Kind, Jugendliche oder Erwachsene. Und dann geht es weiter zu den Sportarten, die sie betrieben haben. Welche Sportart? Sei es Alpinismus, Skifahren, Variantenfahren, was auch immer. Und dann, wo sie das Letzte waren, wichtig ist, wo sie das Letzte waren und was die Absicht ist. Dann hat man noch so ein paar Fragen, persönlich, gesundheitliche Zustand, moralische Zustand, dass man da so noch ein bisschen hat. Und wenn man dann am Ende ist, kann man einfacher entscheiden, wir warten noch einen Moment, der kommt jetzt raus oder die Person wird nächstens rauskommen. Oder wir rücken aus und das tut man natürlich mit denen, die melden, absprechen, analysieren und tut noch ehrlich sagen, aus dem Grund tun wir noch warten. Und so tut man dann die Einsätze eliminieren, man rückt dann nicht aus und dann gibt es halt ein paar Einsätze, die halt gleich so ein bisschen auf einer Gratwanderung sind, dann rückt man halt aus und das sind die meistens auf die Meldung kommen, dann ist jetzt rausgekommen. Aber man kann natürlich nie jedem Einsatz einfach in Heli springen oder ausrücken und dann hat man viel zu viel Leerlauf.
60 Fragen sind das jetzt gut in dem Fragenkatalog, den ihr hier erarbeitet habt. Und eben da ist ja ganz wichtig, dass man eben gut mit den Betroffenen oder eben auch mit dem Umfeld reden kann. Wird man da in diesen Jahren ein bisschen fast wie ein Psychologe, der mit diesen Leuten redet und die eben dann auch betreut?
Oder die Melder sind meistens ein bisschen rückhaltend. Sie haben Mühe, ein bisschen mit den Wahrheiten zu kommen. Dann tut man halt zwischen auf einmal eine Frage stellen, wo man sie überrascht. Und anhand von der Reaktion, das lernt man, weiss man, was passiert ist. Oder? Da können sie ihm nicht mehr anlegen. Und so muss man einfach, sonst hat man zu viel Leerläufe. Man muss so erklären, dass wir angewiesen sind auf ehrliche Auskunft. Wegen das kann der ganze Einsatz in die richtige Richtung steuern und nicht in eine falsche Richtung. Und darum sind wir wichtig, dass die Leute, die Alarm ausgeben, ehrlich mit uns als die melden. Und da hat man schon ein bisschen Erfahrung. Man merkt noch gleich mal, ob es da hinten dran ernst ist oder ob es nur so ein bisschen wagen ist. Und das muss man natürlich probieren zu eliminieren.
Gibt es auch Kontakte, die ihr da vielleicht mit Betroffenen, mit dem Umfeld geschlossen habt, die ihr vielleicht beiseite erhalten könnt, wo man da wirklich auch eure Beziehungen aufbauen kann?
Sicher. Es gibt natürlich 1%, die sich irgendwie melden, bedanken. Das kann man so sagen, 1%.
Das ist wenig eigentlich.
Nein, also die Leute nehmen das vielleicht als normale Arbeit, oder? Wie ein anderer Ambulanzfahrer, man muss auch nicht erwarten, dass er einen Dank bekommt. Aber es gibt Beziehungen, die bleiben. Wir haben Leute, die alle Jahre auf Zermatt kommen, alle Jahre besuchen oder wie nach den Neujahren Karten schicken oder irgendetwas schicken. Das gibt schon. Wir haben gute Kontakte. Aber ich würde sagen, 99% gehört man von den Leuten nicht mehr.
Krass. Finde ich jetzt gerade irgendwie so, ja, bin jetzt gerade baff. Jetzt seid ihr schon 30 Jahre, hat der Chef von der RZ-Zermatt. Könnt ihr eigentlich auch ein Leben ohne der RZ-Zermatt, ohne den Helikopter, ohne die Rettung überhaupt vorstellen?
Gut, im Moment, wir sind ein super Team, wir helfen einander. Es ist eine Teamarbeit und solange man gesundheitlich zu Wege ist, tut man sicher, ich kann nicht daheim bleiben und da morgen aufstehen und den ganzen Tag nicht wissen, was zu machen. Das ist nichts für mich. Und solange ich das Gefühl habe, dass ich fähig bin, da noch mitzuhelfen, stelle ich mich da zur Verfügung. Und wenn es halt der Tag kommt, was halt nicht mehr geht, dann muss man halt rechnen, dass man mit dem muss abgeben. Das ist ja so.
Bruno Jelke, ich sage auch merci vielmals für den Besuch hier im Studio. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, Förderberuf, euch privat natürlich und noch viele erfolgreiche Einsätze. Und wollt jetzt irgendwann am Schluss auch das Wort übergeben. Ihr dürft jetzt am Schluss das Grüßtelefon hier eröffnen und dürft noch ein paar Grüße in Zauberwallis verschicken.
Ja, ich möchte alle grüßen und danken, die wir im Rettungswesen unterstützen, die wir helfen. Alle, die wir kennen, der Familie und allen wünsche ich alles Gute und allen danken, die wir wirklich unterstützen. Ich bin grosszügig unterstützt und damit möchte ich allen danken.